Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Im Dritten Reich nannte sich die Stadt München stolz die Hauptstadt der Bewegung, weil Hitler hier seine Parteikarriere gestartet hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in München das erste deutsche Institut gegründet, in dem die NS-Zeit erforscht werden sollte. Das Institut für Zeitgeschichte, kurz IFZ. Unter den Historikern dort waren allerdings auch ehemalige Wehrmachtsoffiziere, die sich mitunter damit beschäftigten, ihre eigene Sicht auf den Holocaust durchzusetzen. Dabei scheuten sie auch nicht davor zurück, jüdische Historiker zu diskreditieren, wie zum Beispiel Raoul Hilberg, der heute zweifelsfrei als Koryphäe der Holocaust-Forschung gilt. Inzwischen jedoch konnten sich die Holocaust-Forscher hierzulande mit den großen Forschungsinstituten in Nordamerika und Israel vernetzen. Und zum ersten Mal holten sie die renommierte Fachtagung Lessons and Legacies nach München. Tobias Krone hat die Tagung für uns verfolgt.
Ein Gipfeltreffen der Holocaust-Forschung in München. Das veranlasst den Organisator Frank Bajor dazu, in seiner englischen Eröffnungsrede an seinen markigen Kommentar vor einem Jahr zu erinnern.
I was joking about Hitler and the Nazi elite.
Ich habe den Witz gemacht, wie Hitler und die Nazi-Elite wohl gerade in der Hölle sitzen und die denkbar schlimmste Bestrafung für sie eine Konferenz zum Holocaust in München wäre, ihrer einst so geliebten Hauptstadt der Bewegung. Den Witz machte der Münchner Geschichtsprofessor damals noch in St. Louis auf der vergangenen Station der Kongressreihe Lessons and Legacies. Seit 1989 findet sie alle zwei Jahre statt. Bisher immer in den USA, wo man sich schon länger für den Holocaust als Forschungsfeld interessierte als in Europa. Andreas Wirsching, der Präsident des Münchner Instituts für Zeitgeschichte.
Die deutschen Holocaust-Experten, die es gibt, sind häufig ins Ausland gegangen oder waren möglicherweise auch in der Bundesrepublik nicht ganz so angesehen, dass sie dann auch eine professionelle Karriere so ohne weiteres hätten machen können. Auch in der akademischen Lehre ist der Holocaust als Gegenstand unterbelichtet gewesen. Ich würde vermuten sogar bis heute, sodass hier also ein echter Nachholbedarf im Land der Täter, wenn man so will, besteht.
Aufgeholt hat man gerade in München, wo es inzwischen ein Zentrum für Holocaust-Studien gibt. Auf dem Forschungsfeld überschneiden sich oft die Disziplinen der Geschichts- und der Sozialwissenschaften. Etwa bei Veronika Springmann von der Freien Universität Berlin, die sich mit einem bisher eher weniger bekannten Phänomen auseinandersetzte: Fußballmannschaften in Konzentrationslagern.
Als ich angefangen habe, über Sport in Konzentrationslagern nachzudenken, bin ich erst über eine ganz andere Praxis gestolpert, nämlich dass Sport von den Aufsehern genutzt wurde, um die Häftlinge zu quälen. Und aus dem Lauf meiner Recherchen bin ich dann darauf gestoßen, dass in vielen Konzentrationslagern Fußball gespielt wurde von wenigen Häftlingen, die dann am Sonntag die Fußballspiele organisiert haben.
Fußball durften nur die Funktionshäftlinge spielen, die unter der Woche als Aufseher oder in der Lagerverwaltung arbeiteten. Nur sie hatten überhaupt noch genügend Kraft, sich sportlich zu betätigen. Jüdischen Insassen, in der Regel ganz unten in der Lagerhierarchie, waren derartige Privilegien nicht gestattet. Anders als beispielsweise politischen Gefangenen aus dem Deutschen Reich.
Sobald sowas wie ein Fußballpokal geschnitzt wird, Turniere gespielt werden, wird ja eine Zukunftsvorstellung aufgebaut. Und das, glaube ich schon, ist sehr hilfreich zum Überleben, nicht nur an Tag für Tag zu denken, sondern wirklich eine Vision von Zukunft aufzubauen. Ich muss mir Gedanken machen, oh, wer spielt nächsten Sonntag gegen wen, also will ich bis zum nächsten Sonntag überleben.
Gleich mehrere Vortragsreihen auf der Tagung widmen sich dem sozialen Alltag im Nationalsozialismus. Von den Liebesaffären mancher SS-Aufseherinnen bis hin zum modischen Ausdruck der anfangs noch wohlhabenden Ghettobewohnerinnen in Warschau. Der Pariser Historiker Laurent Joly widmet sich dagegen einer Frage im größeren Maßstab. Warum konnten in Frankreich 3/4 der 300.000 Juden überleben? Also vergleichsweise viele, sowohl im besetzten Norden des Landes als auch unter dem Vichy-Regime, das den Süden im Geiste Hitlers regierte.
Klarsfeld mettait cela sur le compte.
Der Historiker Serge Klarsfeld begründete das mit der öffentlichen Meinung in Frankreich. Die öffentliche Meinung sei nach 1942 gegen Massenverhaftungen gewesen und habe Vichy an Deportationen gehindert. Die amerikanischen Historiker Robert Paxton und Michael Maris sagten, es lag eher daran, dass die Deutschen nicht genügend Züge hatten. Soweit der Forschungsstand in den 80ern. Laurent Joly nutzte in den vergangenen Jahren Archive, die sich ihm öffneten, vor allem die der französischen Polizei. Anders als im Deutschen Reich war nicht die ideologisch eifernde SS für die Verhaftung der Juden zuständig, sondern die staatlichen Ordnungshüter. Auf jeder Befehlsebene gab es einigen Spielraum. Ein Polizeikommissar konnte zum Beispiel seine Leute ermuntern, Juden zu verhaften oder es auch lassen. Das ging auch so weit, dass Polizisten die Juden, die sie verhaften sollten, vorwarnten. Ich komme in 2 Stunden wieder. Überall gab es diese Spielräume. Und manchmal hat sich dadurch die Situation für Juden verschärft. Und manchmal hat das den Juden aber auch das Leben gerettet. Immerhin 80 Menschentransporte gingen auch von Frankreich aus in die Vernichtungslager im Osten. Ein weiterer Schwerpunkt auf der Münchner Tagung ist Holocaust als Bildungsthema. Gerade die Gruppe der Geflüchteten aus muslimischen Ländern geriet hierzulande in den Fokus. In Syrien, Irak oder Afghanistan ist der Holocaust kein Unterrichtsthema. Die Berliner Migrationsforscherin Sina Arnold hat mit den Geflüchteten ausführliche Interviews geführt.
Viele der Menschen, die vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen sind, die wissen erstmal relativ wenig über den Holocaust. Die haben davon schon mal gehört, aber nicht wirklich viel gelernt in der Schule und haben dann so ganz komische, verzerrte Bilder, wer das war, Adolf Hitler, was da passiert ist. Und dann kommen die nach Deutschland und merken plötzlich, für Deutschland ist das anscheinend ein sehr wichtiges Ereignis historisch. Da gibt es Denkmäler, da wird drüber gesprochen und für viele bedeutet das, dass sie mehr Informationen haben wollen, dass sie sich interessieren, aber auch, dass sie verwirrt sind. Sie nicht wissen, was darf man sagen? Darf man sagen, der Hitler war ein guter Mensch oder ein schlechter? Und sich erst mal hier orientieren müssen.
So schockierend das wirken mag, 40% der 14-jährigen Schüler in Deutschland wissen mit dem Namen Auschwitz-Birkenau nichts anzufangen. Migrationshintergrund hin oder her. Gefragt seien nun vor allem Aufklärungsfilme auf Arabisch für das Online-Portal YouTube, um Informationen über den Holocaust nicht allein den zahlreichen antisemitischen Propagandavideos im Netz zu überlassen. Mit etwa 200 Teilnehmern ist die Münchner Lessons and Legacies Tagung der größte Kongress, den Holocaust-Forscher jemals abgehalten haben. Viele israelische und osteuropäische Wissenschaftler sind gekommen, da die weite Reise über den Atlantik und die sonst teuren Tagungsgebühren für sie entfallen. Gerade um die osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen sorgt sich der Veranstalter Andreas Wirsching.
Also in Polen und auch in Ungarn ist Holocaust-Forschung eine Strecke weit für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar gefährlich, weil sie sich damit möglicherweise auch eine Karrierechance verbauen können. Einfach deswegen, weil so eine Art geschichtspolitischer Druck entstanden ist, dass man am besten das Thema gar nicht behandelt oder wenn, dann auch in einer bestimmten Art und Weise, die natürlich diese beiden Länder in dem Fall als heroische Opfer gewissermaßen des Geschehens betrachten. Und umso wichtiger ist es, dass hier mit den Lessons and Legacies in Europa ein Forum geschaffen ist, wo eben auch jüngere osteuropäische Wissenschaftler kommen können und ihre Forschung auch diskutieren lassen können. Und das ist also ganz wichtig.
Über den Weltkongress der Holocaust-Forschung, der heute in München zu Ende ging, berichtete Tobias Krone.